Die Deutschen geben wieder mehr für Kultur aus. Okay, das ist vielleicht nicht ganz präzise, das Statistische Bundesamt, das misst auch nicht ganz präzise, denn das misst Ausgaben für Freizeit, Sport und Kultur in einem Topf. Aber dort sind die durchschnittlichen Ausgaben von 8,6 vor 4 Jahren auf 9,5% 2024 gestiegen. Wenn man aber genauer hinguckt, dann sieht man, dass Haushalte mit geringerem Einkommen auch anteilsmäßig nur die Hälfte von dem ausgeben, was wohlhabendere Haushalte da ausgeben. Was hindert möglicherweise Haushalte mit geringerem Einkommen daran, Kulturevents zu besuchen, ins Theater zu gehen oder ins Museum oder ins Konzert? Viele öffentlich finanzierte Institutionen bieten doch auch solche niedrigschwelligen Veranstaltungen an, die auch nicht unbedingt im Theater sind und auch nicht unbedingt sehr viel kosten oder sogar ganz frei sind. Professorin Susanne Keuchel ist geschäftsführende Vorständin der Stiftung Genshagen und forscht an der Uni Hildesheim zu kultureller Bildung und Teilhabe. Und sie ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Marx.
Wir haben eben eine Reportage gehört von einer Kollegin, die bei einem ganz niedrigschwelligen Event war. Klassisches Konzert, Open Air, kein Eintritt, trotzdem nur Haute-Volée, Bildungsbürgertum. Sind die eigentlichen Hemmschwellen gar nicht der Eintrittspreis?
Also natürlich ist das Einkommen ein Hemmnis, ja. Aber nicht das Einzige, das weisen Sie schon zu Recht hin. Man kann also nicht den Umkehrschluss machen, dass alle, die ein hohes Einkommen haben, kulturelle Einrichtungen besuchen oder beispielsweise auch, was ja häufig gemacht wird, dass diejenigen mit einer hohen Schulbildung kulturelle Einrichtungen besuchen. Auch das ist heute nicht mehr der Fall. Dafür sind die Lebensstile und Milieus viel zu sehr divers. Und wenn ich vorwegnehmen darf, ich glaube, eines der wichtigsten Faktoren ist in der Tat das soziale Umfeld und die Familie.
Aber wie kann man denn diesen Kreis erweitern, dass man mehr Leute für die, ich sage jetzt mal, Kultur im engeren Sinne, ich sage mal Theater, Museen, Konzerte begeistern kann?
Also es gibt viele Ansätze und es gibt viele Forschungen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, es muss eine Relevanz haben für den oder diejenigen. Man muss Vertrauen in die Einrichtung haben. Das hört sich jetzt banal an, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man möchte dort Personen antreffen, wo man sich wohlfühlt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie sich als 60-Jährige für Techno interessieren und keine Erfahrung haben, gibt es eine große Hürde und Scheu zu sagen, oh, ich bin da vielleicht nur noch unter 14-Jährigen. Ich weiß nicht, wie ich mich dort benehmen soll. Und das zeigt so ein bisschen auf. Es ist sehr komplex, wenn man dort Brücken bauen will. Das heißt, man braucht Vertrauen, man braucht Netzwerke und man braucht auch eine kulturelle Aushandlungsbasis. Man kann nicht davon ausgehen, dass das, was man aus seiner Perspektive anbietet, von anderen Milieus oder Lebensstilen sofort als die richtige oder die gute Praxis angesehen wird. Wir kennen das im Kontext der Diversität, im Kontext von Migration.
Genau, das frage ich mich nämlich auch immer. Wir in unserer Bildungsbürger-Bubble, sag ich jetzt mal, denken, dass das immer so wichtig ist. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, ja, wozu muss ich denn ein Shakespeare-Stück angucken? Wozu muss ich denn Mozart hören?
Ich meine, das Wichtige ist, dass man sieht, was gibt es alles für Geschichten. Und ich glaube, jedes Milieu, jeder Lebensstil hat die eigenen Narrative und Geschichten. Und ich glaube, die müssen zusammengebracht werden. Und aktuell aufgrund der sehr liberalen Gesellschaft und dieser vielen Lebensstile gibt es zunehmend Versuche in Kultureinrichtungen, auch Programmatik beispielsweise in gewissen Formen abzugeben, indem man zum Beispiel Bürgerräte bildet, die divers sind und die dann auch Möglichkeiten der Mitgestaltung in den Häusern haben, auf Programmatik oder auch Hausnutzung.
Und wohin würden die, also was sind so die Erfahrungswerte, wenn man solche Bürgerräte einsetzt? Wohin steuert denn so ein Haus? Also, was fällt da neu?
Es sind erste Ansätze, sie kommen sehr stark aus dem angloamerikanischen Raum, also in England findet das zunehmend Anklang. Wir haben einzelne Beispiele mittlerweile in Deutschland, die sind noch ganz frisch. Also man kann noch nicht so viele Erfahrungen sammeln. Wichtig ist natürlich auch die Art, wie man dann Partizipation oder Gestaltung zulässt und natürlich auch einen gewissen Rahmen setzt. Es gibt das heißt Porto Santo Carta, das ist im Rahmen der portugiesischen Ratspräsidentschaft erschienen. Da spricht man von dem Anspruch der Demokratisierung von Kultur und Bildung durch Bürgerbeteiligung. Setzt den Bürgern aber auch Pflichten. Da spricht man von kultureller Staatsbürgerschaft. Das heißt, man muss natürlich auch sicherstellen, dass das lokale Erbe oder eben kulturelle Vielfalt berücksichtigt wird, ne, wenn man Einfluss abgibt. Sind spannende Prozesse. Ganz wichtig ist aber sicherlich, und da gibt es schon sehr viele positive Beispiele, eine Vernetzung. Beispielsweise mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ja,
oder, dass man bei den Vereinen auch mal anfängt.
Genau. Es muss auf diesem informellen Bereich Vertrauen und Vernetzung geschaffen werden.
Professorin Susanne Keuchel war das, geschäftsführende Vorständin der Stiftung Genshagen und an der Uni Hildesheim sehr interessiert in ihrem Themenbereich kulturelle Bildung und Teilhabe. Herzlichen Dank, dass Sie uns haben teilhaben lassen heute Morgen.
Danke für das Gespräch.